Deutschlandfunk. Der Tag.
Geraubte Kunst zurückzugeben ist eigentlich eine gute Sache. Und die europäischen Länder haben, wie wir wissen, während der Kolonialzeit ziemlich viel geraubt. Zum Beispiel die Benin-Bronzen. Deutschland hat mittlerweile mit der Rückgabe der Kunstwerke nach Nigeria angefangen. Und doch gibt es jetzt Streit darüber, ob das ein Fehler war. Zumindest unter den aktuellen Bedingungen. Warum? Darüber sprechen wir gleich. Und wir reden über einen lange geächteten Diktator, der jetzt aber einen großen diplomatischen Erfolg feiern konnte. Die Länder der Arabischen Liga haben nämlich nach 12 Jahren der Verbannung Bashar al-Assad und damit Syrien wieder in ihren Kreis aufgenommen. Welche Hintergründe das hat, auch das gleich ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 8. Mai 2023. Ich bin Philipp May. Hi.
Es war falsch, diese Bronzen zu stehlen. Es war falsch, diese Bronzen zu behalten. Und es ist mehr als überfällig, dass diese Bronzen in ihre Heimat zurückkommen.
Annalena Baerbock war das unverkennbar klare Ansage der grünen Außenministerin im Dezember. In Nigeria war das bei der feierlichen Rückgabe der 20 ersten sogenannten Benin-Bronzen, Raubkunst aus der Kolonialzeit, raus aus deutschen Museen, zurück ins Land der eigentlichen Besitzer. Das klingt absolut gerecht. Was sollte dagegen einzuwenden sein? Aber am Ende ist es eben dann doch meistens komplizierter. Denn in Nigeria hat man offenbar andere Pläne, als man sich das in Deutschland so gedacht hat. Und jetzt geht die Debatte los und erste Stimmen aus der Opposition fordern schon, die Rückgabe weiterer Kulturgüter zu stoppen. Aber der Reihe nach. Stefan Detjen, Leiter des Hauptstadtstudios, ist jetzt bei mir in der Leitung. Hallo Stefan.
Hallo Philipp.
Du warst damals bei dieser Reise. Die war auch gemeinsam mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die war auch damals dabei, und eben Annalena Baerbock, die die Rückgabe dann offiziell getätigt hat, dabei. Was war damals eigentlich genau geplant, was mit den Bronzen geschehen soll?
Naja, das war dieser O-Ton, den wir da gerade gehört haben von Annalena Baerbock. Ich kann mich gut daran erinnern, das war in einem völlig überfüllten Konferenzsaal, so eine Art Hörsaal-Atmosphäre des Außenministeriums von Nigeria in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Da fand die offizielle Rückgabe der ersten dieser Bronzen statt. Vorne ein Podium, dahinter auf einem Tisch aufgereiht. Diese Objekte, die man da zurückgegeben hat im Saal, Würdenträger der nigerianischen Gesellschaft in der Hauptstadt. Das war der offizielle Akt, der zweite Akt, der das formalisiert hat, was zwischen den beiden, ich sage das jetzt mal juristisch, zwischen den Rechtssubjekten, die da miteinander in Verbindung getreten sind, ausgehandelt worden war, nämlich der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Außenministerin, und der Bundesrepublik Nigeria, vertreten durch die Bundesaußenministerin. Und dann hatte es am Vortag sozusagen einen Auftakt gegeben. Da war Annalena Baerbock nicht dabei, die war am ersten Tag nämlich im Norden des Landes gewesen, hatte sich da um Sicherheitsfragen in von Terrorismus bedrohten Regionen gekümmert. Und am ersten Tag waren wir, beziehungsweise ich war mit der Delegation der Staatsministerin für Kultur, Claudia Roth, in Benin City, im Bundesstaat Edo, im Süden Nigerias. Und dort hat man vor allen Dingen die Baustelle, können wir vielleicht noch gleich noch schildern, was das war, also die Baustelle für ein Museum besichtigt, in das diese Bronzen überführt werden sollten. Das Edo Museum of West African Art, ganz ambitioniertes Projekt, tolle Pläne wurden da in einer sehr bescheidenen Baracke vorgeführt, was da für ein toller Bau entstehen soll mit Bildungseinrichtungen und ein von der Bundesrepublik finanzierter Pavillon. Und da wollte man zeigen, da kommen diese Bronzen aus deutschen Museen nun auch in die nigerianische Öffentlichkeit, in kompetente, in beste Hände. Und das ist nun in Frage gestellt, dadurch, dass der nigerianische Präsident offenbar ein Dekret erlassen hat und gesagt hat, nein, diese Objekte kommen allein in die Hand des Oba, des traditionellen Königs in Benin. Dem werden sie zurückgegeben. Mhm. Das ist das, worüber wir im Moment reden.
Ja. Hat sich das damals schon angedeutet für euch oder kam das für dich auch überraschend?
Nee, für mich kommt das überhaupt nicht überraschend, wenn man da genau hingehört hat, auch in die deutsche Delegation hinein, die aus zwei Teilen bestand. Man hat gemerkt, die waren sich gar nicht in allem so einig, nämlich der Bundesaußenministerin und ihrer Delegation und der Kulturstaatsministerin Claudia Roth und ihrer Delegation, an deren Spitze Andreas Görgen, der Amtschef des Auswärtigen Amtes, früher langjähriger Kulturchef im Auswärtigen Amt. Das ist der, der die Verhandlungen da geführt hat. Und wenn man da auch mit Beteiligten gesprochen hat, dann war schon klar, diese Übergabe fiel damals im Dezember letzten Jahres in eine Vorwahlkampfzeit in Nigeria. Es gab dort im März Wahlen in Nigeria. Und an verschiedenen Stellen konnte man schon die Sorge herausführen, diese Objekte, die könnten zum Objekt nigerianischer Innenpolitik werden. Und da war auch schon klar, dieser Oba wird eine Rolle spielen. Das kann verlockend sein für die nigerianische Regierung, dem Oba solche Bronzen zu geben, um sich Loyalitäten zu sichern. Das mag schon sein. Und es wurde dann immer gesagt, na ja, vielleicht kriegt er dann ein paar Objekte, aber der Großteil, der wird schon in dieses neue, von Deutschland mit finanzierte, unterstützte Museum of West African Art, in das EMOWA, kommen. Und das ist nun in Frage gestellt. Der Oba soll sie alle bekommen. Das Einzige, was mich gewundert hat und was ich auch noch nicht abschließend erklären kann, da muss man nach Nigeria hören, ist, was sind eigentlich die Motive für den scheidenden Staatspräsidenten, dieses Dekret jetzt nach den Wahlen zu erlassen. Da gibt es die Interpretation, dass der Staatspräsident damit am Ende seiner Amtszeit einen schwelenden Streit zwischen dem immer noch mächtigen Ober, der eine informelle, traditionelle Macht in diesem Bundesstaat Edo hat, und dem Gouverneur, dem sehr ambitionierten Gouverneur von Edo, Obaseki, ich habe den damals auch kennengelernt, charismatischer Typ, also ein Machtkampf zwischen dem, das aufzulösen, indem man die Bronzen jetzt allein dem Ober geht. Aber die Sorge, die dahinter steht, ist klar, diese Bronzen kommen jetzt in die Verfügungsgewalt eines traditionellen Herrschers, faktisch in Privatbesitz, und die Hoffnung, dass man da von der Bundesregierung das übergeleitet über die nigerianische Bundesregierung in die Hände einer jedenfalls öffentlichen Einrichtung, eines öffentlichen, vom Bundesstaat Edo und der Bundesregierung finanzierten Museums übergibt, das ist jetzt in Frage gestellt.
Wäre es dann nicht möglicherweise doch besser gewesen, zumindest zu warten, bis diese Wahlen vorbei gewesen wäre, um dann sozusagen den Akt der Übergabe juristisch und dann auch symbolisch zu machen? Raus aus dem Wahlkampf?
Ja, das war so. Es gab da durchaus unterschiedliche Stimmen. Es war dem Vernehmen nach vor allen Dingen Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, die darauf gedrängt hat, nein, ich will das jetzt in diesem, also damals im letzten Jahr, noch über die Bühne bringen. Also da wollte sie selber dabei sein, und mag sein, dass sie recht hatte, wenn sie gesagt hat, lasst uns das schnell hinter uns bringen. Das wird nicht besser in Nigeria. Kann auch sein, dass es besser gewesen wäre, zu warten und erstmal zu sehen, wie sich die Konflikte innerhalb Nigerias zwischen den verschiedenen Institutionen, Bundesregierung, Regierung des Bundesstaates und diesem traditionellen Oberhaupt, dem Oba, wie sich das dort auflöst.
Aber es ist nicht so, dass Deutschland beispielsweise durch die Rückgabe noch vertraglich festgeschrieben hat oder festschreiben konnte.
Die Übergabe ist vereinbart. Ich habe vorhin auch noch mal hier das Bundesaußenministerium fragen können, was heißt das jetzt? Und die Antwort war zum einen der Hinweis, dieses Dekret des nigerianischen Staatspräsidenten ist noch nicht rechtsgültig. Das ist noch nicht umgesetzt. Man sei im Gespräch mit der nigerianischen Regierung, und die Bundesregierung hat nochmal ein Ziel sehr klar sich zu eigen gemacht und hat gesagt, also wir hoffen, wir gehen davon aus, dass am Ende diese Objekte aus deutschen Museen auch in Nigeria der Öffentlichkeit zugänglich sein werden. Die verschwinden also nicht im Palast, in den Privatgemächern des Ober. Aber gleichzeitig hat man den Grundsatz dieser ganzen Vereinbarung auch nochmal unterstrichen. Diese Objekte werden zurückgegeben. Es ist Raubgut gewesen, das auf nicht legalem Wege über englische Zwischenhändler einmal nach Deutschland in deutsche Museen und ja auch in viele andere Museen in der Welt gekommen ist. Wir geben das jetzt zurück in nigerianische Hände, und was Nigeria dann damit macht, das liegt nicht mehr in unserer Hand. Wir geben die Verfügungsgewalt auf. Das ist die logische rechtliche Konsequenz aus dieser Restitutionshandlung. Mhm.
Aber trotzdem sieht es jetzt irgendwie so aus, als wäre man in Deutschland davon jetzt überrascht worden, von diesem Schritt. Auch wenn du natürlich sagst, es gab zumindest in Teilen der deutschen Delegation genau diese Befürchtung.
Ja, ich glaube, es waren ja nicht nur politische Verhandlungen, sondern es waren auch deutsche Museumsleiter, die Leiterinnen und Leiter ethnologischer Sammlungen in Deutschland waren eingebunden. Es hat da Arbeitsgruppen gegeben. Und ich glaube, alle, die sich intensiver mit den Verhältnissen in Nigeria beschäftigt haben, die konnten nicht wirklich überrascht sein davon, von dieser Entwicklung. Auch mir ist damals schon, als wir da in Nigeria und dann in Benin waren mit Kulturstaatsministerin Roth, aufgefallen, dass man da zwar grandiose Pläne für ein Museum präsentiert hat, und uns dann auf eine Baustelle geführt hat, wo man zeigen wollte, da wird das Museum gebaut. Aber mehr als ein bisschen aufgekratzte Erde habe ich da auch nicht gesehen und habe mir damals schon gedacht, naja, also das sieht alles nicht so aus, als sei da schon ein Museumsbau in vollem Gange. Da scheint mir doch noch alles sehr, sehr offen und sehr, sehr vage zu sein. Das ist klar, die ganze Gesamtfinanzierung dieses ambitionierten Museumsprojekts EMOWA, die war noch nicht wirklich geklärt. Man hat da der deutschen Delegation etwas vorgeführt, aber die Substanz dahinter, die war doch erkennbar sehr, sehr brüchig.
Du hast gerade in deiner Antwort den an sich ja auch logischen Grundsatz der Bundesregierung nochmal dargelegt, der da heißt, wenn man irgendwas geraubt hat und es zurückgibt, kann man jetzt nicht unbedingt darauf pochen, dass man dann noch Verfügungsgewalt in irgendeiner Art und Weise auf die Gegenstände hat. Andererseits gibt es ja aber auch diejenigen, die jetzt anführen, dass das Königreich von Benin nun ja auch kein reichvoller, sagen wir mal, friedliebender Vegetarier gewesen ist, sondern beispielsweise munter mitgemischt hat im Sklavenhandel. Und dafür wurde dieses Königreich dann von den Europäern mit Messing bezahlt, weil man Menschen verkauft hat nach Amerika, woraus wiederum dann die Bronzen entstanden sind. Spielt das keine Rolle in der Debatte, wo die Benin-Bronzen dann am besten hingehören?
Ich glaube, das zeigt alles, was das für ein Lernprozess ist, den man da durchläuft. Klar ist, diese Bronzen sind geraubt worden. Das ist, glaube ich, die anerkannte völkerrechtliche Interpretation von einer britischen, ja, man sagt manchmal Strafexpedition, das ist dann schon wieder wertend. Es gibt andere, sagen, das ist eine Militärintervention mit humanitären Motiven gewesen. Alles Stoff, um den sich Historiker kümmern müssen. Klar ist jedenfalls, es wurden Hunderte, es wurden Tausende dieser wertvollen Kunstschätze aus dem damaligen Königreich Benin nach Großbritannien verbracht und dann über Auktionen, über Kunsthändler in verschiedene Museen, unter anderem eben in Deutschland verkauft, auch in die USA, auch in britische Museen. Und nun sind wir in der Restitutionsdebatte, in der wir ja auch seit vielen Jahren Lernprozesse sehen. Das fing ja mit Rechtfertigungsdiskursen auch deutscher Museumsleiterinnen und Leiter an, die gesagt haben, sozusagen, wir übernehmen da eine kuratorische Rolle, diese Objekte, diese Raubkunstobjekte, die mögen uns vielleicht nicht rechtmäßig zugekommen sein, deren Sammlungsgeschichte ist vielleicht hochproblematisch, aber sie sind doch in den europäischen Museen am besten aufgehoben. Das ist eine Haltung, die trifft man immer noch hier und da an. Sie ist aber im Laufe dieser Diskussion, jedenfalls auch auf der Ebene der deutschen Museumsleitung, der jetzigen Museumsleitung, eigentlich obsolet, überholt und ersetzt durch die Haltung, nein, das ist uns nicht rechtmäßig zugekommen, also muss das zurückgegeben werden. Und dann versucht man in Gespräche zu kommen, in Dialoge, die unterschiedlich gestaltet werden, in Formen der Zusammenarbeit mit Museen, mit staatlichen Stellen. Und was man jetzt hier erlebt, ist, wie komplex das natürlich ist. Da gibt es Zusammenarbeit mit Museumsleuten, die eine der Leiterinnen, die ich dort auch kennengelernt habe, dieses EMOWA-Museums, eine Nigerianerin, die an britischen Universitäten ausgebildet worden ist, dann auch in Deutschland in Förderprogramme gekommen ist, die vom Auswärtigen Amt mitfinanziert worden ist, also die man seit langem im Blick hat, die man jetzt dabei unterstützt, mit anderen dieses tolle Museumsprojekt da aufzubauen. Ja, und jetzt steht man möglicherweise vor der Situation, dass das eben nicht so aufgeht, wie man sich das hier vielleicht idealerweise ausgemalt hat. Aber jedenfalls, das hat eben auch das Auswärtige Amt nochmal klar gemacht. Und ich glaube, das wird auch die Haltung sein, die wir in der Kulturwelt hören werden. Das kann nicht bedeuten, dass man zurückgeht zu dem Schritt und sagt, die ganze Restitutionspolitik ist falsch, weil diese Sachen in falsche oder inkompetente Hände kommen. Behalten wir sie lieber mal bei uns. Das ist sozusagen genau diese alte koloniale, patriarchalische Haltung, die man überwinden und hinter sich lassen will.
Aber doch wird es natürlich irgendwas machen mit der Debatte, mit der Diskussion über die Restitution. Ist das möglicherweise doch am Ende ein Rückschlag eventuell für die Befürworter der bedingungslosen Rückgabe von Raubkunst aus Kolonialzeit?
Also wenn es Befürworter einer bedingungslosen Rückgabe gibt, ja, dann mag das ein Rückschlag sein. Ich glaube, bedingungslos, ja, es hat Abkommen gegeben, die ja nicht bedingungslos waren, sondern die Aushandlungsprozesse waren. Und es wird nochmal die Erfahrung sein, dass das Prozesse des Dialoges sind, des sich Kennenlernens, des Miteinanderredens, ins Gespräch Kommens. Aber vor allen Dingen auf deutscher, auf europäischer, auf westlicher Seite wirklich Lernprozesse, in denen es unglaublich viel zu lernen gibt über die Geschichte ehemals kolonisierter Länder in Afrika, in Asien, gilt das ja zum Teil in ähnlicher Weise, wo wir uns sehr viel von Geschichte zu erschließen haben, die für uns doch lange Zeit sehr, sehr unbekannt gewesen ist und wo wir alle in diesen Lernprozessen wachsen können.
Stefan, danke dir. Dann wachsen wir mal, würde ich sagen. 12 Jahre lang war Bashar al-Assad der Paria nicht nur im Westen, da ist er es immer noch, sondern auch bei den arabischen Nachbarn wegen des vom syrischen Machthaber brutal geführten Bürgerkriegs im Land. Doch am Wochenende konnte Assad einen ziemlich großen Erfolg feiern. Die Mitgliedstaaten der Arabischen Liga haben nämlich beschlossen, dass Syrien wieder in ihren Kreis zurückkehren darf. Der Mann, der höchstwahrscheinlich Giftgas gegen seine eigenen Leute einsetzte, darf also wieder Hände schütteln mit den anderen Machthabern in der Region. Anne Eimeling ist unsere Korrespondentin in Kairo und jetzt zugeschaltet. Hallo Anne.
Hallo.
Was ist die Arabische Liga für eine Organisation?
Das ist im Prinzip ein Zusammenschluss der arabischen Staaten. Also im Prinzip die gemeinsame Sprache ist mehr oder weniger das Einende. Ansonsten gilt diese Organisation von insgesamt eigentlich 22 Mitgliedern. Zurzeit hat sie nur 20 Mitglieder. Ja, ein Zusammenschluss, eine Organisation mit eigentlich begrenztem Einfluss, muss man sagen. Also schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten ist sie geprägt von internen Konflikten. Es gibt keine wirkliche gemeinsame Linie. Also das heißt, eine Organisation, in der viel gesprochen wird, viel versucht wird, aber ja, wo nicht immer viel bei rumkommt, um das mal so salopp zu sagen.
Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich jetzt gelesen habe, dass 13 Außenminister jetzt da zusammengekommen sind und auch nur da mitgestimmt haben. Drückt sich da auch sozusagen dieser Riss aus innerhalb der Organisation, wenn du sagst, es sind 20, die zurzeit eigentlich dazugehören?
Also eigentlich ist die Arabische Liga bemüht, mit einer Stimme zu sprechen. Und ja, das ist genau ein gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht wirklich gelingt. Und in diesem Fall ist es so, die Sitzung, bei der sich das alles zugetragen hat, die hat hinter verschlossenen Türen stattgefunden, sodass es gar nicht so einfach ist, rauszufinden, was ist denn da jetzt wirklich passiert, wer war da, wer hat wie abgestimmt. Aber tatsächlich heißt es, zumindest Agenturen zufolge, dass 13 anwesend waren, 13 Diplomaten bzw. Außenminister. Und das ist dann ja eine relative Mehrheit, egal bei 20 oder 22 Ländern. Und das reicht offenbar, um dann so einen Beschluss herbeizuführen. Aber es ist eben ganz deutlich, dass einige Staaten das nicht mittragen. Das hat für diesen Beschluss keine Konsequenz. Und es wurde auch gar nicht nach außen getragen. Also bei der Pressekonferenz wurde diese Abstimmung oder dieser Beschluss oder die Anwesenheit der Staaten gar nicht thematisiert. Da ging es nur um das reine Ergebnis, sprich Syrien ist jetzt wieder dabei.
Mhm. Kann man sagen, einfach aus Erfahrung, du hast da aus deiner Erfahrung als Korrespondentin, welche Staaten da eigentlich nicht mit einverstanden sind?
Es heißt, dass Katar gar nicht erst angereist ist mit irgendwelchen Diplomaten, Vertretern, Außenministern oder dergleichen. Katar hält sich zurück, weil es sich nichts verscherzen möchte mit Saudi-Arabien. Die beiden gelten ja so ein bisschen als die großen Antagonisten in der arabischen Welt beziehungsweise auf der arabischen Halbinsel. Beide sehr reich, sehr mächtig, aber verfolgen teilweise eben politisch andere Linien. Und Katar will das jetzt nicht aufs Spiel setzen, das gerade wieder zusammengefundene Verhältnis der beiden Länder, weil Saudi-Arabien ja mit Bahrain, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und mit Ägypten eine Blockade gegen Katar durchgeführt hatte, 4,5 Jahre lang bis kurz vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Da haben sich die Beziehungen wieder normalisiert. Das will Katar nun nicht aufs Spiel setzen. Und auf der anderen Seite will sich Katar auch nichts verscherzen mit dem Iran, der ja auch dafür ist, sich an Syrien anzunähern, beziehungsweise schon lange ein Verbündeter Syriens ist. Und deshalb hält Katar sich zurück.
Wahnsinn. Man merkt schon gleich, wie kompliziert das einfach immer da ist in Arabien. Jetzt gehört Syrien mit Bashar al-Assad wieder zur Arabischen Liga dazu. Was ändert sich dadurch konkret für Syrien?
Das heißt konkret, dass Assad erstmal wieder mit am Tisch sitzt bei den Gipfeltreffen der Arabischen Liga. Die finden ja in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen statt. Und das sind dann Vertreter aus Ländern wie Mauretanien, wie Oman, wie aus den Komoren, aber eben auch die großen Player wie Saudi-Arabien. Und das hat nicht unbedingt zu bedeuten, dass Assad jetzt dadurch besonders viel Einfluss hat oder Entscheidungen mit beeinflussen kann. Er hat ja auch nur eine Stimme. Aber dass er wieder Mitglied ist, verleiht ihm und seiner Regierung natürlich eine gewisse Legitimität. Und das ist wahrscheinlich das größte Problem, dass die Hürde, sich Assad anzunähern, damit natürlich sehr viel kleiner geworden ist.
Welche Interessen stecken denn bei den arabischen Staaten dahinter, Assad jetzt einfach wieder in ihren Kreis zu holen?
Also ganz unterschiedliche, je nachdem, wen man fragt. Der wahrscheinlich wichtigste Player in diesem Zusammenhang ist Saudi-Arabien. Saudi-Arabien will ja seit kurzer Zeit auf Iran zugehen, das große Nachbarland auf der anderen Seite des Persischen Golfs, der große Erzfeind eigentlich. Und die beiden Länder, Saudi-Arabien und Iran, haben sich jetzt ja in den vergangenen Wochen angenähert. Der Iran ist verbündet mit Syrien und Saudi-Arabien macht sozusagen einen Schritt auf den Iran zu, indem es sagt, nähern wir uns auch Syrien wieder an. Andere kleinere Länder aus der arabischen Welt, zum Beispiel Bahrain oder die Vereinigten Arabischen Emirate, die hatten schon vorher diplomatische Beziehungen zu Syrien wieder aufgenommen. Katar dagegen ist ja ganz dagegen, die Beziehungen zu Syrien zu normalisieren. Katar hatte ja auch die Opposition gegen Assad unterstützt, will keine Normalisierung ohne Bedingungen, will aber eben Saudi-Arabien auch nicht provozieren. Und dann gibt es eben noch andere Staaten, die sich der Stimme enthalten haben. Sie haben aber auch gleichzeitig nichts dagegen gesagt. Also sie sind nicht öffentlich aufgetreten und haben gesagt, wir wollen jetzt auf keinen Fall Syrien wieder aufnehmen, weil wahrscheinlich ihr Kalkül ist, wenn wir jetzt das so machen, wie Saudi-Arabien das will, vielleicht profitieren wir dann später davon, weil Saudi-Arabien ja auch für viele andere arabische Staaten ein wichtiger Geldgeber ist.
Wem das Ganze nicht schmecken kann, das ist ja eigentlich dem Westen, allen voran natürlich die USA, aber eben auch Europa. Was bedeutet das für die westlichen Staaten?
Die arabischen Länder, die zeigen im Prinzip erstmal, dass sie auch alleine Politik machen können. Also, dass sie gar nicht groß darauf achten müssen, was der Westen von ihnen verlangt oder was der Westen von ihnen möchte oder welche Bedingungen der Westen stellt, sondern dass sie eben selber anfangen zu handeln. Und tatsächlich ist ja in den vergangenen Jahren der Einfluss von China und Russland in der Region immer weiter gewachsen, in der arabischen Welt, aber ja auch nicht nur in der arabischen Welt. Und das bedeutet, dass der Einfluss des Westens, der sich ja auch immer stärker zurückgezogen hat aus dem Nahen Osten, auch immer kleiner wird. Und der steht natürlich jetzt so ein bisschen überrascht da, weil er sieht, wir stellen Bedingungen, wir vereinbaren Sanktionen, aber irgendwie werden wir gerade von der Realität überholt.
Und das heißt, es gibt jetzt nicht nur eine Ordnungsmacht in dieser Region, wenn sie es denn überhaupt noch ist, die USA, sondern es gibt zumindest auch China und Russland, die genauso ein Wort mitreden.
Absolut, und das tun sie ja schon seit einer ganz langen Zeit. Also zum Beispiel im syrischen Bürgerkrieg haben sie ja mehr oder weniger die Wende gebracht. Also als die russische Luftwaffe angefangen hat, Assad zu unterstützen im Bürgerkrieg 2015, da hat es für Assad ja die Wende gebracht. Er stand eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand. Er war eigentlich in vieler Hinsicht besiegt oder stand wirklich schlecht da und hatte viel Gebietsverluste hinnehmen müssen. Und durch den Einsatz der russischen Luftwaffe, durch die Unterstützung aus dem Iran und aus Russland, ist es dann aber eben gelungen, ihm gelungen, eine Kehrtwende herbeizuführen und jetzt mindestens 70% des Landes wieder zu kontrollieren. Und das wäre ohne russische Hilfe nicht möglich gewesen.
So, jetzt haben wir ganz viel über die Politik gesprochen. Über was wir noch nicht gesprochen haben, ist die Menschen oder sind die Menschen. Wie geht es den Menschen in Syrien aktuell? Wie ist die Lage dort?
Den allermeisten Menschen geht es sehr schlecht und zwar so schlecht, dass man sich das eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann. Also ich war 2019 zuletzt in Syrien, in drei Städten, in Damaskus und in Vororten, in Homs und in Aleppo. Und die Armut der Menschen, die ich dort gesehen habe, in den völlig zerbombten Häusern, Städten, je nachdem, wo man sich aufgehalten hat, das war schon so, dass mir da manchmal einfach die Sprache gefehlt hat, um in Worten auszudrücken, unter welchen Bedingungen die Menschen dort leben müssen. Und das ist jetzt 4 Jahre her. Seitdem ist vieles aber noch sehr viel schlimmer geworden, gerade auch wegen der großen Wirtschaftskrise, wegen der galoppierenden Inflation in Syrien. Dazu ist dann auch noch das Erdbeben gekommen. Auch die Sanktionen des Westens, die treffen natürlich teilweise auch die Bevölkerung. Das heißt, das eigene Überleben zu sichern in Syrien, das ist vielen fast nicht mehr möglich. Und man muss ja auch bedenken, dass sich die Hälfte der Bevölkerung auf der Flucht befindet. Viele haben das Land verlassen, aber viele sind eben auch innerhalb Syriens heimatlos geworden und mussten sich andere Unterkünfte suchen, leben irgendwo in Kellern oder Kellerlöchern, muss man fast sagen. Und dieses Elend, das kann man sich kaum vorstellen.
Und wer es sich irgendwie leisten kann weiterhin, der versucht Richtung Norden zu fliehen, ist es immer noch? Wir hören ja zumindest, dass die Fluchtzahlen weiterhin sehr hoch sind. Syrer stellen immer noch, also jenseits der Ukraine, mit die größte Gruppe an Menschen, die in Deutschland Asyl sucht. Also der Zug Richtung Norden, den gibt es immer noch.
Für viele ist natürlich weiterhin der Norden bzw. Europa das Wunschziel, um in Sicherheit, in einer gewissen Freiheit, in einem gewissen Wohlstand leben zu können. Und das dauert natürlich an. Das wird sicherlich auch nicht abebben in der kommenden Zeit. Auch wenn jetzt diese Entscheidung, dass Syrien wieder in der Arabischen Liga dabei ist, sicherlich keinen großen Einfluss darauf haben wird. Aber in einer Situation, in der es den Menschen so sehr an den Kragen geht, dass sie eben um ihr eigenes Überleben kämpfen müssen, um das ihrer Familie, ist natürlich klar, dass viele Menschen versuchen, das Land zu verlassen. Und die Lage in Syrien, die hat sich wirklich nicht verbessert.
Worüber ich nachgedacht habe jetzt im Zuge dieser Meldung, dass Assad wieder zurück ist im Kreis der Arabischen Liga. Wir sprechen jetzt über die ganzen Nachbarstaaten, teilweise wahnsinnig reiche Staaten in der unmittelbaren Region, wie eben Saudi-Arabien. Wir haben viel drüber gesprochen. Wie ist es eigentlich dort mit Flüchtlingen? Flüchten eigentlich auch Menschen dahin, Richtung Süden, Richtung andere reiche arabische Nachbarstaaten? Die könnten sich das ja wahrscheinlich problemlos leisten, da viele Menschen aufzunehmen. Und der kulturelle Gap wäre ja wahrscheinlich gar nicht so groß.
Es gibt natürlich Syrer, die in die Golfstaaten umsiedeln, sage ich mal. Aber das sind in der Regel die Syrer, die sich das leisten können, die also die Möglichkeit haben, sich erstens ein Flugticket zu besorgen, zweitens Verbindungen haben und diese Verbindungen möglicherweise auch so ausnutzen können, dass sie ja durch Geld oder dergleichen an Dinge, Informationen, Papiere kommen, wie es anderen Leuten nicht ohne weiteres möglich ist. Wir haben also durchaus Syrer in den Golfstaaten, aber die armen Flüchtlinge oder die Flüchtlinge, die es vielleicht am dringendsten bräuchten, die gibt es dort nicht. Das hat auch damit zu tun, dass viele arabische Staaten die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben haben, also auch gar nicht jetzt unbedingt in ihrem Selbstverständnis sagen, Flüchtlinge aufzunehmen, ist Teil unserer staatlichen Aufgabe zum Beispiel. Dazu kommt aber wahrscheinlich auch, dass die Golfländer sind ja ohnehin recht restriktiv in der Aufnahme von anderen Staatsbürgern. Und Das könnte daran liegen, dass es auch eine gewisse Angst gibt vor ja nicht gewünschten Einflüssen in die Stammesgesellschaften, die dort ja eigentlich noch vorherrschen. Und diese Einflüsse sind eben bei autoritären Regimen, die ja die meisten Golfstaaten sind, nicht erwünscht.
Das ist ja schon alle auch deswegen erstaunlich, weil es gibt ja Riesenflüchtlingslager, sowohl in Jordanien, in Libanon hat, glaube ich, auch, also im Verhältnis zu seiner Einwohnerzahl, viel mehr Menschen aufgenommen beispielsweise als Deutschland. Aber das sind ja ausgerechnet die Ärmsten der armen
Staaten. Genau, aber es sind natürlich auch die Staaten, die direkt an Syrien angrenzen. Das heißt, es gibt eine grüne Grenze, wo die Menschen entweder legal oder eben illegal die Grenze überqueren können. In die Golfstaaten zu kommen, ist von Syrien aus nicht so einfach. Also wenn man in Damaskus lebt, dann muss man schon eine sehr weite Reise und zwar sehr stark auch durch die Wüste durchqueren sozusagen, um überhaupt dort anzukommen, wo man ankommen möchte. Und da sind die Grenzen natürlich nochmal ganz anders gesichert. Syrien und Libanon haben ja eine sehr enge Geschichte zum Beispiel. Das heißt, dass da sich sehr viele Flüchtlinge, auch sind wirtschaftlich ganz eng verbunden, dass sich da viele Flüchtlinge sammeln, ist gewissermaßen naheliegend, auch weil es viele familiäre Verbindungen gibt und dann eben vom Libanon aus ja auch ein großes, große Möglichkeiten, viele Verbindungen in die westliche Welt, aber auch in alle anderen Teile der Welt. Und das ist eben geografisch schon sehr viel schwieriger. Also mal eben von Damaskus nach Riad zu laufen, das geht halt nicht.
Anne, hochinteressant, mit dir zu sprechen. Danke dir.
Gerne.
Theo Gehrs war heute der Strippenzieher dieser Folge im Hintergrund und ich bin Philipp May. Der Tag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie etwas schreiben wollen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.